Und ich finde es grandios, dass wir solche God-Stories hier erleben. Das lag bestimmt daran, dass wir letztes Mal kein ranziges Öl benutzt haben. Also an alle sorry, die vor 2 Wochen in den Genuss... Das Ding ist, ich hab's nicht gerochen. Also, ich hab das schon mal erzählt. Ich hab das als Kind schon gehabt, dass ich manchmal Dinge errochen hab. Also, dass ich in Räume kam und zum Beispiel gedacht hab, als Kind, hier riecht es böse. Und ich habe das habe ich oft gehabt mit so einem Gefühl von Beklommenheit und so weiter. Und ich habe erst als Erwachsener gelernt, das hat was mit dem Übernatürlichen zu tun. Und dann habe ich aber gelernt, ja Moment mal, wenn du es böse riechen kannst, dann müsstest du theoretisch auch das Gute riechen können. Und vor 2 Wochen, als wir hier Ministry-Zeit hatten und Leute gesalbt haben, für mich roch das hier 1A. Und die Chana sagt hinter, das Salböl ist ranzig. Und ich so, hä? Aber nicht lernen, oder? Genau. Hinterher haben wir das auch gerochen, aber währenddessen, aber offensichtlich, also wir können das alles nochmal wiederholen mit nicht ranzigem Öl von Chana. So, jetzt sind wir alle da. Unser Thema aktuell ist out in unserer Reihe, beziehungsweise die Überschrift ist ja Beziehungskiste. Und Beziehungskiste, das ist ja schon immer so die Herausforderung, aber weil er uns zuerst geliebt hat. Und das immer so ein bisschen im Fokus zu behalten. Und wir sind gerade bei diesem Punkt in unserem Balance Board, nenne ich es mal. Kennt ihr diese Balance-Dinger, wo man sich so draufsteht und versucht, so die Balance zu halten? Und ich finde diesen Gedanken von in, up and out ganz schön, wenn das so ein Balance-Board ist und man versucht, darauf die Muskeln zu stärken. Ein dreieckiges Balance-Board. Das können wir auch. Und wir sind gerade beim Out angekommen. Und das Thema heute schließt so ein bisschen an letzte Woche an. Eine Bibelstelle, die mir in letzter Zeit immer wieder begegnet, oder es ist eine der Bibelstellen, die mir ganz, ganz kostbar sind. Und kennt ihr das, dass ihr dann plötzlich poppt bei euch wieder was auf und ihr denkt so, oh ja, wow, das klingt gerade wieder. Das ist wie wenn irgendwie so ein... irgendwo ein Song anspielt und irgendeine Seite in der Seele schwingt an. Und so geht es mir manchmal mit Bibelstellen, dass ich ihr begegne und merke, das ist jetzt gerade so ein Moment, wo der Heilige Geist so meine Seele anschwingen lässt. Letzte Woche war ja auch so ein bisschen die Frage, was bringt deine Seele zum Schwingen? Wo merkst du, dass der Heilige Geist dich locken möchte und benutzen möchte, mit dir weitergehen möchte? Und diese Bibelstelle ist so eine Stelle für mich und ich möchte euch gerne da mal mit reinnehmen. Also Jesaja 58. Und das ist jetzt die Übersetzung, also ich habe einfach die Luther-Übersetzung genommen. Und es ist eine schöne Übersetzung. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Fängt ja gut an. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Stellt sich das Volk die Frage. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Und jetzt Doppelpunkt. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. heißt das nicht, bring dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle. Dass es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Ich weiß nicht, was macht diese Stelle mit euch? Ich finde, das ist schon ein unglaublich intensives Kapitel. Es ist so ein Kapitel, bei dem mich so eine ganz heilige Ehrfurcht überkommt. Wenn ich das lese, dann ist es so ein Kapitel, bei dem ich Gänsehaut bekomme, weil ich spüre, dass Gott sein Herz da teilt. Und ich finde es unglaublich spannend, da einzusteigen und zuzulassen, dass es was mit mir machen darf. Also sprich, die Bibel nicht einfach nur so als Anleitung zu lesen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man eine Gebrauchsanweisung durchliest? Ich möchte bitte immer bis zum Ende kommen, weil ich wissen will, wie es funktioniert. Aber die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung im eigentlichen Sinne, sondern es ist etwas, was in mir lebendig werden möchte. Und dieses Kapitel, das ist immer wieder so ein Kapitel, das mein Herz zum Schlagen bringt. Es ist ein Kapitel, bei dem ich wirklich ganz ehrfürchtig vor Gott kommen möchte und mein Herz öffnen möchte. Weil ich glaube, dass er sein Herz darin teilt. Man könnte das lesen mit, jetzt habe ich ja so eine sanfte Frauenstimme. Stellt euch vor, ich hätte keine sanfte Frauenstimme, sondern so eine Männerstimme. Man könnte das lesen so nach dem Motto, jetzt fällt gleich Fire and Brimstone, Feuer und Schwefel, ja? Ne, so, nach dem Motto hier, hallo. Aber je nachdem, wie wir das lesen, wie wir uns darauf einlassen und mit welcher Brille wir es lesen, macht es einen Unterschied. Deshalb lasst uns alle mal diese Brille aufziehen, die rosarote Brille. In dem Wissen, dass Gott eine rosarote Brille für uns trägt. Dass er uns liebt, dass wir seine Kinder sind. Gott spricht diese Worte zu seinem Volk. Der Prophet Jesaja sollte das seinem Volk tragen. Und wir wissen, wir sind keine Juden, aber wir zählen zu Gottes Volk. Die Bibel spricht vom Einpfropfen. Ich war letztens auf einem Weinberg und wir haben eine junge Winzerin getroffen und die hat uns spontan ein paar Sachen erklärt und das war super spannend. Unter anderem hat sie uns gezeigt, wie was eingepfropft wird. Ich meine, in der Theorie kennt man das, gibt YouTube-Videos, bestimmt auch was von der Sendung mit der Maus, aber es live gezeigt zu bekommen, das macht was mit einem, das wirklich zu begreifen. Und da habe ich nochmal, also während sie von diesem Weinstock sprach und vom Einpfropfen, dachte ich an dieses Bild, das die Bibel dafür benutzt, dass wir zu Gottes Volk gehören und eingepfropft sind, wie so ein wilder Ölzweig. Und dass wir dazugehören. Das heißt für mich, wenn Gott es seinem Volk sagt und es festgeschrieben ist, dann darf ich reinschauen und fragen, was möchtest du mir damit sagen? Ich gehöre doch dazu. Hallo Vater. Und es ist in diese Stelle hineinschauend, werden mir dabei zwei Dinge erstmal wichtig. Wir sprechen als Christen gerne davon, wir gehen zum Gottesdienst und meinen damit diese Zeit, die wir hier haben, diese Stunde, die wir hier erleben. Und wenn ich diese Stelle aber lese, dann denke ich, Gottesdienst hat zwei Standbeine. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir in der Vineyard kultivieren oder gerne. Na, wir sprechen von Gottesdienst und denken dabei an so einen Tag, aber eigentlich soll unser ganzes Leben ja ein Gottesdienst sein. Und etwas, was mir in dieser Stelle begegnet ist, Gott spricht zu seinem Volk und er begegnet einem Volk, das eigentlich weiß, wie es geht. Das sich an seine Regeln hält, das sich an seine Gebote hält und das eine gewisse Frömmigkeit kultiviert hat, eine gewisse Frömmigkeit praktiziert. Und er sagt, Moment mal, das, was ihr da als Frömmigkeit kultiviert habt, was ihr als Frömmigkeit praktiziert, das interessiert mich nicht die Bohne. Es interessiert mich nicht die Bohne. Euer Fasten berührt nicht. Euer Fasten spricht mich nicht an. Und ich kann mir gut vorstellen, weil es wird ja zitiert. Ne? Also wir kasteien uns doch. Also wir machen doch, Gott. Warum hörst du nicht? Wir machen doch. Wer kennt dieses Gefühl von, ich mach doch, Gott. Ich mach doch. Warum hörst du nicht? Warum reagierst du nicht? Ich kenne das. Vielleicht seid ihr ja schon einen Schritt weiter, das wäre ja auch schon cool. Aber ich kenne das, dieses Gefühl von Gott, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe Bibel gelesen, ich bin brav in den Gottesdienst gegangen, ich habe meine stille Zeit eingehalten, ich habe gefastet. Also mir glaubt man nicht so recht, ich hätte gefastet. Ich habe schon länger nicht gefastet. Und wisst ihr, es geht nicht darum zu sagen, dass es schlecht ist. Gott sagt ja nicht, Fasten ist schlecht, lasst es mal lieber sein. Sondern was an dieser Stelle bewertet wird, ist die Intention dahinter. Beziehungsweise, dass da etwas praktiziert wird, was nicht mehr Gott im Blick hat, sondern was den Menschen im Blick hat. Und ich glaube, die Herausforderung ist, denn wir, gerade wir in evangelikalen Kreisen, wir sind gute Fromme. Ich glaube schon, dass wir gute Fromme sind. Ist ja auch irgendwie schön und nett, fromm zu sein. Als Kind habe ich immer gebetet, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, und habe eine Heidenangst gehabt. Ich gedacht habe, meine Herren, ich bin, glaube ich, gar nicht fromm genug. Ho, wenn mein Kind ich gewusst hätte, was ich alles noch auf mein Kerbholz kriege. Wir sind, glaube ich, ganz gut darin, eine Spiritualität zu entwickeln, eine Frömmigkeit zu entwickeln, die eine Form von Anbetung und Hingabe ist. Das können wir richtig gut. Und daran ist nichts verkehrt. Aber Gottesdienst hat zwei Standbeine, nämlich auf einem Bein kannst du nicht stehen. Wenn wir nämlich nur darauf ausgerichtet sind, in Anführungsstrichen, fromm zu sein, wenn wir nur darauf ausgerichtet sind, gute, fromme, reine Christen zu sein, dann stehen wir die ganze Zeit wie der Flamingo im Zoo, nämlich so. Das Ding ist aber, steh mal auf einem Bein. Übrigens, ich finde einen Applaus an dieser Stelle. Ich kann auf einem Bein stehen. Hallo? Ein bisschen auflockern hier, weil alle so erschrocken gucken. Auf einem Bein stehend kommst du nicht schnell weiter. Wir üben das mit den Kindern, bevor die Schuleingangsuntersuchung haben, weil ich weiß, dass man da auf einem Bein hüpfen muss. Und das war für meinen Sohn eine echte Herausforderung. Auf einem Bein kommst du nicht schnell weiter. Und auf einem Bein bleibst du erstmal sogar stehen. Du bleibst stehen, du bist bei dir. Du bist fokussiert auf dich. Und mir geht es dann so, wenn ich jetzt hier stehe, dann bin ich darauf meinen Körper fokussiert. Ich bin darauf fokussiert, das Gleichgewicht zu halten. Ich bin darauf fokussiert, dass die Muskeln gestärkt werden, dass ich hier stehen kann. Ich bin bei mir. Ich mag dann in dieser Situation durchaus auch bei Gott sein, weil Gott schenkt mir Kraft. Es wird gerade echt anstrengend, auf diesem Bein zu stehen. Und das funktioniert dann hervorragend. Aber lang kann ich auf einem Bein nicht stehen. Und ich glaube, dass die Herausforderung dabei ist, dass Gott sagt, oder so lese ich es zumindest, dass diese Frömmigkeit, die das Volk Israel da gelebt hat, eine ich-zentrierte Frömmigkeit war. Nämlich, ich habe Zeit mit Gott und meine Beziehung zu Gott wächst und was kommt dabei für mich raus? Und Gott, wir haben doch gefastet, wir haben uns doch angestrengt, warum hörst du nicht? Weil ganz oft geht es mir ja so, ich bete, ich bin mit Gott im Gespräch, aber oft geht es dabei um mich und meine Belange. Wir haben mal eine Übung gemacht, zu beten, ohne zu bitten. Das ist ganz schön anstrengend, sage ich euch. Weil unsere Gebete oft fromm verpackte Wünsche an Gott sind. Und Gott findet es okay, wenn ich ihm all meine Wünsche erzähle. Das ist nicht sein Problem. Sein Problem ist, dass er sagt, Fürke, du stehst ja immer noch auf einem Bein und bewegst dich nicht weiter. Du bist ja immer noch bei dir. Und wir haben deshalb in der Vineyard, es ist zum ersten Mal, dass mir das so begegnet ist. Damit will ich jetzt nicht Vineyard überstrapazieren oder überbetonen. Aber da ist mir das zum ersten Mal so begegnet, dass es dieses Vineyard-Männchen gibt, das auf zwei Beinen steht. Nämlich Anbetung und Hingabe. Und Fasten gehört zur Anbetung und Hingabe. Fasten aber mit der richtigen Motivation. Und an dieser Bibelstelle wird übrigens, und das finden wir im Neuen Testament dann auch, wenn es ums Fasten geht, nämlich dieses, oh, ich faste gerade, ich bin so Gott hingegeben. Finde ich völlig unattraktiv. Wahrscheinlich möchte ich deswegen nicht fasten. Ich musste als Kind an Karfreitag fasten. Meiner Mama tut das heute noch leid. Ich habe aber nicht gerne gefastet. Ich habe gefastet, weil ich gezwungen wurde. Ich sah den Sinn darin überhaupt nicht. Ich sah das nicht als Hingabe. Ich sah das nicht als Anbetung. Aber wenn Fasten aus einer Hingabe zu Gott kommt, wenn meine Spiritualität aus einer Hingabe zu Gott kommt, dann geschieht nämlich daraus, dass ich nicht mehr so stehe, sondern dass ich so stehe erstmal. Ich stehe auf zwei Beinen und stehe damit auf einem festeren Fundament. Nämlich das zweite Bein ist die Barmherzigkeit. Und das finde ich ultra spannend in diesem Kapitel, dass Gott, der Spiritualität, der Frömmigkeit, die Barmherzigkeit als Gleichgewicht entgegensetzt. Und deshalb habe ich es genannt, raus aus der Egozentrifuge. Weil ganz oft, und ich spreche da von mir, ich erlebe meine Spiritualität, naja, es ist ja nun mal, ich stecke ja in meiner Haut, ich stecke in meinem Körper, ich stecke in meinem Leben drin. Und deshalb erlebe ich meine Spiritualität oft so ein bisschen als Egozentrifuge. Das Ding ist, damit sind wir voll im Trend. Das passt voll super. Denn wir finden das durch die Gesellschaft komplett durchgehend. Also Spiritualität ist in. Spiritualität ist gerade echt mega modern. Aber Spiritualität, die sich immer um mich dreht. Die sich darum dreht, wie ich besser werden kann, wie ich entspannter werden kann, wie ich in mir ruhen kann, wie ich gelassen bleiben kann. Und das ist, hey, auch da wieder, es ist gut, Sachen zu lernen, wie ich entspannter und ruhiger bleiben kann. Aber wenn es immer nur darum geht, dass ich um mich kreise, um mich kreise, um mich kreise, um mich kreise, befinde ich mich irgendwann mal in so einer Zentrifuge und werde rumgeschleudert und drehe mich immer nur im Kreis. Und es fühlt sich an, als würde ich diesen hier machen. Ich stehe auf einem Bein und drehe mich im Kreis. Und die Katze tanzt allein auf einem Bein. So, dann haben wir heute den Ohrwurm des Tages auch schon verbreitet. Die Katze tanzt allein auf einem Bein. Die Egozentrifuge. Und ich glaube, Gott fordert uns heraus, da auszusteigen. Ich meine, es ist ja etwas, was er seinem Volk sagt, was er mir sagen möchte. Steig doch mal aus deiner Egozentrifuge. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Wisst ihr, was mich da so bewegt? Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt. Das ist nämlich mehr, als nur zu sagen, hier hast du mal einen 5-Euro-Schein. Es ist mehr, als einfach nur zu sagen, ja komm, hier. Mein Herz finden zu lassen, das bedeutet nämlich, dass ich mich verwundbar mache. Mein Herz finden zu lassen bedeutet, dass ich mich öffne, dass ich mich nahbar mache, dass ich zulasse, dass Schmerz wieder nah an mich heran darf. Und ich merke, man kann sich in einer Frömmigkeit und Spiritualität verstecken und sich wie in einen christlichen Kokon hüllen. Und man kann sich dann denken, ich hatte heute so eine gute Zeit in Gottes Gegenwart. Und wir haben gute Zeiten in Gottes Gegenwart, weil Gott gnädig ist und weil Gott großzügig ist und weil er sich gerne verschenkt und weil er seine Gegenwart gerne schenkt. Aber wenn es dabei bleibt, dann ist das nämlich die Egozentrifuge. Dann hatte ich eine gute Zeit in seiner Gegenwart. Wenn ich aber möchte, dass ich wie eine Stadt auf einem Berg bin, und Jesus sagt, ihr seid wie eine Stadt auf einem Berg, ihr seid das Licht der Welt. Wenn ich möchte, dass ich wie ein Licht bin in dieser Welt, dann bin ich herausgefordert, mein Herz finden zu lassen. Und das tut weh. Und wir lesen ja in diesen Versen, dass es heißt, unsere Gerechtigkeit geht uns voraus und seine Herrlichkeit schließt den Zug. Auch da wieder diese Balance. Unsere Gerechtigkeit geht uns voraus, aber seine Herrlichkeit, seine Gegenwart schließt den Zug. Dieser Triumphzug, der ein Zug des Lebens ist. Wir haben schon mal über Triumphzüge in der Antike gesprochen, die eigentlich ein schauriges Spektakel waren. Denn wenn du im Triumphzug mitgelaufen bist, dann warst du der Verlierer. In Gottes Triumphzug zu sein, da gibt es keine Verlierer, weil Gottes Gegenwart da ist. Und das berührt mich so sehr, mein Herz finden zu lassen, den Elenden zu sättigen. Und ich finde, den Elenden zu sättigen, das hat so viele Facetten. Das hat so, so, so viele Facetten. Und dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Ich habe es ja gerade schon gesagt, auf einem Bein kann man nicht stehen. Also wir haben da zwei Aspekte. Predigt ist heute unter herausfordernden Umständen mit 3 Kindern entstanden, deshalb verzeiht mir ein bisschen. Der eine Aspekt ist, einfach machen. Einfach machen bedeutet, lass doch zu, dass dein Herz gefunden wird. Mach doch das, was Gott dir aufs Herz legt. Was bringt deine Seele zum Klingen? Wo fordert Gott dich heraus? Und ich habe einmal als Teenager, hatte ich so diese Herausforderung als hochsensibles Kind, dass alles mich zum Heulen gebracht hat, weil ich beim Elend dieser Welt nicht wegschauen konnte. Ich sah das immer. Wir gingen durch die Einkaufspassage und ich sah das alles. Ich nahm das alles wahr. Ich konnte das nicht rausfiltern. Bis eine Freundin mal zu mir gesagt hat, es ist so anstrengend mit dir unterwegs zu sein. Du flennst wegen allem und es ist mir egal, dass der da jetzt sitzt. Und ich dachte so, oh Mann. Ne? Und das hat was mit mir gemacht. Ich habe ja oft solches Feedback bekommen. Es hat dafür gesorgt, dass ich mein Herz abgeschottet habe. Es hat dafür gesorgt, dass ich mich geschützt habe. Und ich habe vor etlichen Jahren gesagt, Gott, ich habe das Gefühl, ich fühle gar nicht richtig. Es ist wie so durch Watte. Und ich möchte wieder fühlen. Und ich möchte wieder fühlen, wie du gefühlt hast. Und Jesus hat in dieser Situation, es war echt so ein heiliger Moment. Und Jesus hat echt gesagt, meinst du das ernst? Willst du das wirklich? Es kommt mit Konsequenzen. Und ich habe gesagt, ja, ich will das. Ich möchte das. Und der Heilige Geist hat das freigesetzt. Und es hat mich mit einer Wucht erwischt, weil ich gemerkt habe, mit wie viel Schmerz Gott konfrontiert ist. Weil es ihm egal ist, wie intensiv der Schmerz ist. Der Schmerz eines kleinen Kindes ist ihm genauso wichtig wie der Schmerz einer großartigen Person. Der Schmerz dieser Welt, dieser Schöpfung ist ihm genauso wichtig wie dein Schmerz und mein Schmerz. Diese Erde, die Gott geschaffen hat, liebt er so sehr. Und sie ist ihm wichtig, sie ist ihm kostbar. Und ihr Leiden berührt ihn. Ihr Leiden berührt ihn so sehr, dass es ihn bewegt. Wenn ich das schreibe, einfach machen, dann ist das nicht so einfach. Aber es ist, glaube ich, unsere Herausforderung, uns darin zu bewegen und zu sagen, wir lassen zu, dass unser Herz gefunden wird. Wir lassen zu, dass unser Herz gefunden wird. Und damit können wir in dieser Gesellschaft, wo es echt so bei jedem darum geht, wie kann ich mein Leben optimieren, wie kann ich denn besser werden, damit können wir echt einen Unterschied machen. Damit können wir einen massiven Unterschied machen. Wenn wir zulassen, dass unsere Herzen gefunden werden. Meine God-Stories beginnen immer mehr sich darum zu drehen, dass ich merke, ich bin nicht allein. Dass ich merke, da sind andere, die sich entscheiden, Anteil an meinem Leben zu nehmen. Da sind andere, die sich entscheiden, mein Leben mitzugestalten. Die sich entscheiden, dass ihre Herzen gefunden werden. Und wenn wir uns entscheiden, dass unsere Herzen gefunden werden, von der Not hier untereinander, aber auch, dass wir uns berühren lassen von der Not, die um uns herum herrscht, dann können wir einen gewaltigen Unterschied machen. Dann wird unser Licht aufgehen, heißt es. Und ich wünsche mir so sehr, dass mein Licht aufgeht, dass aber auch unser kollektives Licht aufgeht. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen anfangen zu verstehen, dass wir Teil eines Leibes sind. Dass wir als Christen anfangen zu verstehen, dass wir Teil eines Ganzen sind. Und in der westlichen Kultur haben wir das echt verloren. Ich beginne gerade, mich so ein bisschen mit Ubuntu Theology, heißt das, auseinanderzusetzen. Denn in afrikanischen Kulturen haben wir das mehr und da können wir das echt lernen, was es heißt, miteinander unterwegs zu sein, füreinander Verantwortung zu übernehmen, miteinander einzustehen. Das ist so kostbar, unsere Herzen finden zu lassen. Unsere Herzen finden. Ich glaube, die freuen sich, dass sie raus dürfen, dass der Regen aufgehört hat. Ich glaube, Gott fordert uns herauf, das zu machen. Im Sinne von, jetzt nicht Leistung zu erbringen, da sind wir ja wieder am Anfang. Also ne, es geht nicht darum, diese Frömmigkeit aufzubauen, sondern es geht darum, unsere Herzen finden zu lassen. Ich möchte es wirklich betonen, weil mir das wichtig ist, dass wir unsere Herzen von Gott finden lassen und uns von ihm herausfordern lassen, wo er uns bewegen möchte, dass wir aber dann auch zulassen, dass andere unsere Herzen finden. Ich glaube, dass da ein großes Abenteuer vor unserer Tür liegen könnte. Wenn wir das machen. Das andere ist, auch da wieder, es sind nämlich zwei Beine. Und wenn du immer nur machst auf einem Bein und die ganze Zeit dich abmühst, dann wird das Bein wahrscheinlich ultra trainiert und so, und das andere hängt irgendwo schlaff rum. Das andere Bein nämlich, damit man sich gut bewegt, haben wir ganz am Ende. Und das finde ich so spannend. Auch da wieder überrascht die Bibel mich so sehr. Wir lesen nämlich erst diesen Sermon davon, dass Gott sagt, mit eurem ganzen Fasten, das bringt alles gerade nichts, das bewegt mein Herz nicht. Folgendes möchte ich, dass nicht unterjocht wird, dass Gerechtigkeit herrscht, dass ihr euer Herz berühren lasst, dass ihr den Elenden versorgt, etc. Na, also, dass das ja eine Aufforderung ist. Und dann kommt Pam, so eine kleine Pause, gefühlt. Und dann kommt nämlich diese Abhandlung über den Sabbat. Und das finde ich total spannend, weil die Bibel damit etwas in eine Balance bringt. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo wir Vorbilder sein können. Überschrift in Erinnerung, out, Vorbilder sein. Unsere Gesellschaft ist so eine Hustle Culture. Wir sind so leistungsorientiert. Wir sind so leistungsorientiert, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir eine Krankmeldung kriegen. Das ist ultradeutsch. Wir haben in Deutschland eine gute, relativ gute Krankenversorgung und können es uns leisten, uns krank schreiben zu lassen und haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir das tun. Andere Länder haben diese Krankenversorgung nicht, können sich gar nicht krank schreiben lassen, weil sie dann echt ein Problem haben. Wir sind so leistungsorientiert, wir sind so optimierungsorientiert und wir sind so leistungsorientiert, dass wir Arbeit oftmals gar nicht als Arbeit identifizieren. Dabei habe ich mich heute wieder ertappt. Ich merke, wo wir einen massiven Unterschied machen können in unserer Gesellschaft ist, zu sagen, wir gönnen uns eine Auszeit. Es gibt einen Tag, der ist Gott kostbar und der ist Gott heilig und ich ehre das. Ich ehre, dass er mir eine Auszeit gönnt. Wir lernen das als Familie gerade neu, dass es einen Tag gibt, an dem wir nicht Leistung erbringen müssen, wursteln müssen. Na gut, mit Kindern muss es ja irgendwie immer. Wir können ja für eine Nanny beten. Die darf dann wann anders ihren Sabbat haben. Nein, das war ein Scherz. Na klar, bist du mit Kindern immer in einer gewissen Routine. Aber es macht einen Unterschied, was wir den Kindern auch zeigen an diesem Tag. Ach, ich muss mal eben noch schnell Folgendes. Ach, ich muss mal eben noch das hier abheften. Ach, ich muss mal eben noch. Ich muss mal eben noch. Wer muss mal eben noch in seiner Freizeit? Und wir haben eine Kultur mittlerweile, die stolz darauf ist, mal eben noch zu müssen, weil wir unseren Wert daran messen, was wir leisten. Wir messen unseren Wert daran, wie viel wir arbeiten. Wir messen unseren Wert daran, wie viel wir an Leistung erbringen und was es uns wieder einbringt. Und wir kultivieren das. Ihr ahnt nicht, wie viele Seiten es auf Instagram und Co. gibt, die dir verhelfen, noch optimierter Leistung zu erbringen. Das ist im Trend. Und ich glaube, da umzudenken, anders Vorbild zu sein, ich glaube, dass das einen massiven Unterschied machen kann. Zu sagen, hey, es ist gut. Ich habe das aus dem Judentum gelernt. Ich habe mich mit dem Schabbat beschäftigt und die Vorbereitung für den Schabbat, die machen mir Stress. Das zu lesen, was da alles abgearbeitet werden muss. Und dann habe ich ein Interview mit einer Frau gesehen und die zeigte ihre Schabbat-Vorbereitung und die sagte, und dann kommt der Punkt, wo wir sagen, wir haben unser Bestes gegeben und wir entscheiden uns, das ist jetzt gut. Und für die nächsten 24 Stunden entscheiden wir uns, auszusteigen. In dem Wissen, ich habe mein Bestes gegeben und mehr muss ich nicht. Das ist diese Pause, das ist diese Zeit, die ich Gott schenke. Und wir schenken Gott gerne unsere Kohle, wir schenken Gott gerne unsere Leistung. Aber es fordert uns, glaube ich, heraus zu sagen, das ist eine Pause, Gott, die schenke ich dir. Es ist ein Tag, den möchte ich heilig halten. Es ist ein Tag, den möchte ich ehren. Es ist eine Auszeit, die möchte ich ehren. Es ist eine Auszeit, in der ich nicht mal eben noch möchte. Es ist eine Zeit, in der ich durchatmen möchte. Gott hat sich zurückgelehnt und gesagt, es ist gut, wenn Gott es kann. Wer bin ich, ihm zu widersprechen? Und ich glaube, wenn wir das schaffen, einerseits zu demonstrieren, dass wir ein Bein haben, mit dem wir Gerechtigkeit herstellen wollen in dieser Gesellschaft, uns danach auszustrecken, unser Herz finden zu lassen, weich zu sein für die Nöte voneinander und von da draußen, dass dann unser Licht scheinen wird und uns gleichzeitig zu zeigen, es gibt Punkte, da kannst du durchatmen. Nein, du musst nicht noch mehr. Nein, du musst dich nicht noch durchtreiben. Nein, du musst dich nicht noch treiben lassen. Gott ist kein Treiber. Gott ist jemand, der unsere Herzen zieht. Er ist derjenige, der uns vorausgeht, dem wir nacheifern dürfen. Auch beim Pause machen. Und das zu zeigen, hey, wir steigen aus diesem Hustlen. Damit könnten wir echt einen Impact haben. Franz von Assisi wird nachgesagt, er habe folgendes Zitat gesagt: Verkündige das Evangelium, wenn nötig, nimm Worte dazu. Und ich finde das sehr charmant. Denn es geht letztendlich viel mehr um das, was wir vorleben, was wir sind, was Menschen durch mich und dich erleben, als durch das, was ich sage. Wie oft erleben wir das? Ich habe mich auch schon mal so ertappt, dass ich zu meinen Kindern gesagt habe, mach doch bitte das, was ich sage und nicht das, was du siehst. Das klafft oft auseinander. Aber das, was wir sind, was wir leben, das bricht auf. Verkündige das Evangelium, wenn nötig, nimm Worte dazu. Und ich habe mir für dieses Jahr wirklich Folgendes vorgenommen. Things I want to spread in 2023. Wisst ihr, was to spread heißt? Ausbreiten, also verbreiten. Einmal Peanut Butter. Mag jemand von euch Erdnussbutter? Wer ist hier so niederländisch? Okay. I won't judge. Das andere ist Nutella. Ja, Nutoka geht auch. Milka Creme geht auch. Das andere ist Butter. Und das vierte ist das Evangelium. Dinge, die ich verbreiten möchte 2023. Das Ding ist, ich glaube, die Herausforderung ist es mir zu leben. Und wir haben uns so sehr darauf fokussiert, was wir sagen. Aber ich glaube, Gott lädt uns ein, dass unsere Herzen gefunden werden können und dass wir durchatmen. Amen.